Willkommen beim Podcast Grenzfragen – Leben und Lassen. Was passiert, wenn Medizin und Pflege bei der Sorge um andere Menschen an ihre Grenzen stoßen? Wie fühlt es sich an, Menschen medizinisch und pflegerisch im Dunstkreis von Leid, Sterben und Tod zu begleiten? Der Podcast richtet sich an alle, die von diesen Fragen betroffen sind oder sich dafür interessieren, welche Grenzerfahrungen andere Menschen erleben.
Hallo liebes Podcast-Publikum. Heute steht das Thema selbstbestimmtes Sterben zu Hause im Mittelpunkt der neuen Folge meines Podcasts. Was passiert, wenn ein geliebter Angehöriger mit noch ganz klarem Kopf im Endstadium Krebs die Chemotherapie mit den Worten abbricht: Ich will nicht mehr. Ich möchte zu Hause sterben, ohne weitere Chemotherapie, nur mit euch. Wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, seinen letzten Weg zu Hause im Kreise der Familie, in vertrauter Umgebung und selbstbestimmt gehen zu wollen, stellt das eine große Herausforderung für die Familie dar. In der Regel sind nicht alle Familienmitglieder gleichermaßen stark und offen für diese Entscheidung. Es leben Kinder in der Familie, die Erwachsenen sind in der Regel berufstätig. Und wird der Wunsch umgesetzt, hat dies unmittelbar Auswirkungen auf das ganze Familienleben mit allem, was dazugehört. Aus dem Gästezimmer wird plötzlich ein Sterbezimmer und aus der Familienzeit mit der Oma plötzlich Sterbebegleitung. Wie ist der Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben zu Hause denn moralisch einzuordnen? Ein solcher Wunsch eines Angehörigen ist zunächst einmal zutiefst menschlich. In der schwersten Zeit seines Lebens nicht allein zu sein und die engsten und geliebten Menschen um sich zu haben. Die Entscheidung hat auch etwas von Würde. Menschenwürdiges Sterben ist in aller Munde. So würden die meisten Menschen bei der Frage danach, ob sie lieber in einem Krankenhaus oder zu Hause sterben wollen, sicherlich ein Sterben zu Hause in der vertrauten Umgebung vorziehen. Diese Entscheidung eines Menschen, der im Sterben liegt, ist aber auch ein mutiger, moralischer Appell an die Familie. Die Familie ist dann vor einer großen Herausforderung, die Verantwortung anzunehmen, die Stärke zu haben und auch dem Respekt gegenüber dieser Entscheidung zu zeigen. Die nahen Angehörigen sind oftmals nicht immer gleichermaßen bereit, auch den bevorstehenden Tod anzunehmen und damit auch Abstand von weiteren Therapien für den geliebten Menschen zu nehmen. Auch dies kann zu Meinungsverschiedenheiten bei der Begleitung des Betroffenen führen. Heute habe ich eine Gästin bei mir, die ich schon lange privat, aber auch aus einem meiner Kurse zur Weiterbildung zum Thema Palliativ Care kenne und sehr schätze. Sie hat heute eine sehr private und auch eine sehr bewegende Geschichte mitgebracht. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Guten Morgen, Carina Sprafke.
Guten Morgen, Jasmin.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde dich zunächst einmal bitten, dich kurz vorzustellen, beruflich und auch ein bisschen deine private Situation zu schildern. Denn wir werden ja heute über das Sterben zu Hause einer dir sehr engen, vertrauten Person sprechen. Du hast das Wort.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank, dass ich auch hier sein darf, Jasmin. Ja, ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir. Ich fange einfach mal an. Ja, mein Name ist Carina, ich bin 46 Jahre alt und ich arbeite als Palliativfachkraft im stationären Hospiz in Oberhausen, im St. Vinzenz-Balotti-Hospiz. Ich bin gelernte Krankenschwester, jetzt gut 28 Jahre schon in meinem Beruf und in meiner Berufung, sage ich immer. Ja, und habe heute eine Geschichte mitgebracht, die mich an meine Grenzen gebracht hat. Ne? Und das erste Mal tatsächlich auch an meine Grenze gebracht hat. Nach all den Jahren in Krankenpflege. Und zuletzt jetzt in den 15 Jahren, die ich jetzt als Krankenschwester im Hospiz tätig bin, ja, auch nochmal, wo ich jeden Tag mit dem Sterben und mit dem Leid und mit der Fürsorge anderer Menschen zu tun habe, mich da auch nochmal ganz anders geprägt hat in dieser privaten Situation, die dann dazu kam.
Ja, dann erzähl mal die Geschichte, um die es geht.
Ja, also 2016 ist meine Schwiegermutter verstorben an, also plötzlich an Krebs, weil letztendlich hatten wir nie irgendwelchen Anschein gehabt, dass die Erkrankung vorliegt. Und das war halt mehr eine Zufallsdiagnose. Leider in dem Fall schon sehr weit fortgeschritten, so dass halt auch schon Metastasen vorhanden waren und ja, und wir da erstmal mit der Botschaft des Arztes da erstmal so ins kalte Wasser geworfen wurden, ne, weil damit auch nicht gerechnet wurde und ja. Und dann, was machen wir jetzt, ne? Wo führt der Weg uns denn jetzt hin? Und ich war von Anfang an auch an der Seite meiner Schwiegermutter, die auch bei uns wohnte. Also wir haben zusammen in einem Haus gelebt und waren sehr eng miteinander und hatten so die letzten 4 Jahre auch sehr eng miteinander verbracht. Auch die Kinder, die da waren, zu dem Zeitpunkt halt 3, 7 und 13 Jahre alt, die halt auch noch mal eine ganz enge Bindung gebracht haben zur Oma. Und ja, und mit dem Tag der Diagnose hat sich für uns eigentlich in dem Moment auch alles verändert.
Ja, war euch denn klar, also auch dir vor allem als ja, als Mensch, der ja auch gerade in diesem Bereich tätig ist, wie schlimm die Diagnose ist?
Mir war das klar, ja. Weil ich, wie gesagt, ja auch schon tagtäglich, ne, bei meiner Arbeit die Menschen begleite, die so schwer erkrankt sind. Und ich weiß, wo der Weg hingeht, wo der Weg hinführt. Das war mir von vornherein mit Diagnosestellung sofort klar. Nur hat das für mich auch nochmal, ich war auf der anderen Seite plötzlich. Ne, also ich stand nicht am Pflegebett als Pflegefachkraft, sondern ich war ganz persönlich betroffen. Und das hatte ja so plötzlich in mir auch was ausgelöst. Eine Unsicherheit. Ja, ich wusste nicht, wo führt uns der Weg privat jetzt hin?
War deiner Schwiegermutter denn klar? Es ist ja sehr offen mit ihr gesprochen worden, dass das jetzt ja schon so in die Richtung geht. Ja. Oder die Frage sich stellt, ob überhaupt noch kurativ behandelt wird? Oder war zu dem Zeitpunkt noch klar, also wir versuchen erstmal noch alles?
Also die Ärzte bei der Aufklärung haben ganz klar ihr die Möglichkeiten vorgestellt. Einmal der kurativen Behandlung, sprich dann auch die Möglichkeit der Chemo in Anspruch zu nehmen. Und also ich war immer meine klaren Worte. Ich bin da der Mensch. Ich habe mein Herz auf der Zunge liegen und meine Schwiegermutter kennt mich schon seit ganz, ganz langem. Und das war ihr auch sehr wichtig, auch meine Meinung zu hören und auch ja, sie kennt ja auch meinen beruflichen Werdegang und sie wollte auch immer ganz klare Worte von mir. Die habe ich ihr auch gegeben, also meine Meinung und die Möglichkeiten, die ich ihr anbiete, da auch offen zu legen. Und sie darf entscheiden. Sie darf entscheiden, das habe ich immer ganz wichtig empfunden, dass sie diejenige ist, die entscheiden darf, wo der Weg hingeht und wir tragen die Entscheidung.
Also du warst da schon sehr auf dem Weg, ne, des selbstbestimmten Handelns da. Also ganz das zu tun, was dann ja deine Schwiegermutter auch entscheidet.
Ja, und also das finde ich auch in meinem Beruf halt immer ganz wichtig, auch in meiner Tätigkeit als Pflegefachkraft ganz wichtig, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Autonomität wirklich auch leben zu dürfen bis zum letzten Atemzug.
Ja.
Ne, und das war jetzt auch mir ganz wichtig, in dem Fall mit meiner Schwiegermutter ihr das Gefühl zu geben, du darfst bestimmen.
Ja. Wofür hat sie sich dann entschieden?
Ja, das ist jetzt so die Geschichte, die dann halt so ihren Lauf nahm. Sie hat sich tatsächlich für die Chemo entschieden, nachdem auch ihr ältester Sohn ihr dazu geraten hat, mehr oder weniger, ne, halt auch so, wir müssen dran festhalten und du hast die Möglichkeit und dann mach das jetzt auch. Und die Konsequenzen dieser Entscheidung, die waren da ja keinem wirklich bewusst.
Ja.
was das so mit einem Menschen macht. Ne?
Es ist auch nochmal interessant, wenn du das so beschreibst. Ne? Du hast gerade von der Autonomie gesprochen, dass das so für dich sehr im Vordergrund steht. Und so wie du das beschreibst, ist das, was ich auch in meinen Kursen schon mal so höre, ne? Bei Gesprächen, wenn also Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer so Erfahrungen berichten. Und genau das, was du beschreibst, die Autonomie erstmal zu sehen auch als Person, die im Umfeld auch mithandelt. Wenn du jetzt den älteren Bruder beschreibst und zu sagen, ja, also wir hören uns das jetzt alles mal an. Grundsätzlich kannst du dich dafür entscheiden, wie du möchtest, aber ich würde dir empfehlen, das. Mhm. Und das zeigt auch, ne, dass Autonomie eben ja nicht immer Autonomie ist, sondern auch so der Einfluss gerade, der von außen kommt, Wünsche, die herangetragen werden, auch ganz menschlich, ne, von den Ängsten, gerade wenn die Kinder mit ihren Eltern ja zusammen sind. Man hat ja es gibt ja niemanden, mit dem man so eine langjährige, enge Verbindung hat wie mit den eigenen Eltern. Und dann nochmal zu sehen, ja, wie wird Autonomie dann wirklich gelebt?
Wo sind da Grenzen? Ne? Also die Autonomie hat da auch eine Grenze aufgewiesen. Also das, ich muss dabei sagen, meine Schwiegermutter, die war 78, als sie verstorben ist. Und in dieser Generation erlebe ich das auch in meinem Alltag auf der Arbeit, erlebe ich das oft so, dass diese Generation dann doch noch an den ältesten Sohn mit festhält, an den Entscheidungen der Kinder, des Ehepartners. Ja, und dass da auch tatsächlich Grenzen sind, seine Autonomie zu äußern oder auch zu leben. Ne, und das war in dem Fall auch wirklich so. Ne? Also ich wusste, sie überlegt und sie entscheidet erstmal nach den Wünschen des ältesten Sohnes.
Ja. Ja, da steckt dann doch die Mutter auch drin, ne? Fürsorge zu tragen, doch weiter da zu sein. Und da sieht man eben, Autonomie steht im Raum, aber was dann doch die Motivation ist, Entscheidungen zu treffen, dass das eben doch nicht immer so autonom gelöst werden kann, weil wir ja eben auch immer in zwischenmenschlichen Beziehungen stecken.
Mhm.
Ja, und der Weg, sagtest du, ist dann so gegangen, dass sie sich für die Chemotherapie entschieden hat erstmal. Ja, und wie ging es dann weiter erst einmal?
Ja, also die Diagnosestellung war im November 2015 und ja, erstmal vergingen so ein paar Wochen, die wir hatten mit der Entscheidung. Na, wo gehen wir jetzt, welchen Weg gehen wir jetzt? Und dann ging das relativ schnell. Ne? Also im Dezember hatten wir noch gemeinsam schönes Weihnachtsfest dann halt gelebt, erleben dürfen. Immer in meinem Kopf muss ich dabei sagen, das wird das letzte Weihnachten sein. Ich wusste es. Ich wusste, das wird das letzte Weihnachten sein mit dieser Diagnosestellung. Und im Januar sind wir dann den Weg gegangen, für den meine Schwiegermutter sich dann entschlossen hat, die Chemo anzutreten. Und sie war dann halt im Krankenhaus aufgenommen worden, erstmal die ganzen Diagnostiken nochmal durchleben müssen. Und aber ich war immer an ihrer Seite und ich habe ihr die Kraft gegeben, auch diese Entscheidung mitzutragen und dass sie das auch schafft. Mhm. Ne, ich habe ihr da wirklich immer gut zugesprochen. Du bist der Bestimmer und du schaffst das. Und ja, und letztendlich nach der zweiten Chemo hat man schon den Zerfall des Menschen gesehen, also meiner Schwiegermutter. Gesundheitlich ging es wirklich bergab, muss man sagen. Ne? Also nicht nur die Diagnosestellung, die Diagnose an sich, sondern die Chemo, die dann noch ihr Übriges dazu getan hat. Ne? Also sie war wirklich körperlich sehr geschwächt und sie war so geschwächt, dass sie halt auch schwerste Symptome dann auch bekam. Und das war alles so ganz neu für sie und für uns, weil meine Schwiegermutter war wirklich mitten aus dem Leben. Das war eine ganz starke Frau, die 5 Kinder großgezogen hat, früh ihren Mann verloren hat und und für die Familie immer da war. Immer alles gegeben hat und immer da war. Also eine ganz starke Persönlichkeit, die plötzlich in eine Rolle kam, die sie so auch nie kannte.
Ja.
Ne, und ja, und wie gesagt, habe ich sie täglich begleitet. Also immer war ich an ihrer Seite. Und das war nicht immer einfach für mich, auch organisatorisch das alles so zu lösen, mit den Kindern, mit dem Beruf, mit der Arbeit, die meines Mannes und meine Arbeit. Aber wir haben es geschafft. Wir haben gesagt, wir gehen den Weg. Und bis dann eines Morgens der Anruf kam, aus dem Krankenhaus heraus und mit schwacher Stimme hat sie dann uns offenbart, ich will nicht mehr. Ich will nach Hause, Carina. Holt mich einfach nur noch nach Hause. Ja, und der Kleinste war im Kindergarten, die anderen beiden waren in der Schule und mein Mann und ich saßen dann da. Und nachdem wir das Telefonat beendet hatten und schauten uns an und uns war ganz klar, ja, wir holen sie jetzt. Mhm. Und wir wussten in dem Moment, das war natürlich ganz schnell von jetzt auf gleich, was passiert jetzt? Sie hat ihre Wohnung oben, ja, wir hatten aber noch gar nicht uns vorbereitet auf diesen Moment, der kommen wird. Und trotzdem haben wir gesagt, wir entsprechen ihrem Wunsch. Und für mich habe ich nochmal gesagt, endlich. Darauf habe ich gewartet, ne, dass sie endlich diesen Wunsch äußert. So, wir ziehen das jetzt durch. Und mir war das ganz klar. Ich habe ganz klare Worte gefasst. Wir sind da, wir möchten gerne unsere Mutter abholen.
Wie war da die Reaktion auf der Station?
Ja, also erstmal große Augen. Und wie jetzt, was machen wir denn jetzt? Also das war uns ja jetzt gar nicht klar. Ja, und ich habe die Worte dann auch ganz klar fassen können und kommunizieren können. Das sind die Wünsche meiner Schwiegermutter. Und dem möchten wir jetzt entsprechen. Und sie wissen von der Erkrankung meiner Schwiegermutter. Und sie rief uns heute Morgen an. Und wir sind jetzt da und werden sie abholen. Sie können den Entlassungsbericht fertig machen. Sie können uns den zuschicken. Wir können den später abholen. Aber jetzt möchten wir einfach nur noch nach Hause.
Ja.
Ja, und dann sind wir ins Zimmer zu ihr und ich habe den Schrank ausgepackt und sie lag im Bett noch und und mein Mann saß bei ihr und die haben gar nicht viel gesprochen, die beiden. Die wussten jetzt, wo der Weg hingeht. Ja, und wir haben funktioniert und wir haben gut funktioniert zusammen.
Ja.
Und ich habe sie angezogen und dann kam auch noch meine Schwester ins Zimmer und sehr freundlich und auch uns zugewandt. Ne? Also da war jetzt nicht zu spüren, dass da irgendwie, dass wir denen dann quasi so irgendwas absprechen wollten, sondern die haben das dann auch so akzeptiert.
Ja.
Ich denke auch durch mein sicheres Auftreten. Weil ich da nicht viele Fragen habe offen gelassen. Genau. Ja, und dann haben wir sie angezogen und dann habe ich noch um einen Rollstuhl gebeten. Und damit wir sie halt zum Auto fahren können, weil sie auch da sehr geschwächt war und gar nicht mehr diesen langen Weg über die Station und bis zum Auto schaffen konnte. Ja.
Habt ihr denn, ich sag mal, nachdem ihr gesprochen habt, auch schon oder musstet ihr, konntet ihr das in die Wege leiten, dass ihr vielleicht noch ein Pflegebett braucht für zu Hause?
Ja, ich komme da gleich zu. Also das waren so Momente für mich, die mich dann auch immer wieder stark gemacht haben.
Ja.
Ne, komme ich gleich auch nochmal gern drauf zurück, weil ich finde das auch wichtig, nochmal mit zu erwähnen, was Menschen für mich dann Gutes getan haben.
Ja. Also ihr habt eure Schwieger oder deine Schwiegermutter dann nach Hause gebracht. Und wie war das? Gab es ja dann Zusammentreffen, die Kinder kamen, ist ein Kindergarten oder gar nicht? Nicht. Ihr wart erstmal alleine.
Wir waren tatsächlich erstmal ganz alleine, weil keiner wusste von dieser Entscheidung, außer mein Mann und ich.
Okay. Auch die anderen Kinder nicht?
Auch die anderen Kinder von ihr nicht.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt.
Wollte sie das auch nicht, dass ihr das sofort weitergibt? Oder war das jetzt einfach dieser Situation, aus der Situation heraus, dass ihr jetzt andere Gedanken hattet, außer die Geschwister anzurufen?
Also ich glaube, Jasmin, dass das auch ihre Entscheidung gewesen ist. Also sie hat ja telefonieren können. Sie hat ja uns angerufen. Sie hat uns darum gebeten, sie nach Hause zu holen. Ne? Sie hätte auch vorab die Telefonate führen können zu ihren anderen Kindern.
Ja.
Und denen das erzählen können und was ihr Vorhaben ist. Aber das hat sie für sich so entschieden. Sie hat uns angerufen und wollte einfach nur noch nach Hause. Ne? Vielleicht weiß man nicht, also ich habe sie da auch gar nicht gefragt, weil ich es einfach so, ich fand's gut. Ne, dass sie da für sich das so entschieden hat. Und zu Hause kam ja auch alles andere dann auch noch dazu. Aber erstmal war das für sie scheinbar das Wichtigste zu sagen, ich will jetzt nach Hause. Ja. Und da sind Menschen, die entsprechen meinen Wünschen und die holen mich auch.
Ja.
Und das waren mein Mann und ich.
Ja.
Ja, und also prägnant ist da noch, nur, noch mal das letzte Foto, was wir gemacht haben. Also wenn du dir vorstellst, mein Mann hat seine Mama geschoben im Krankenhaus und sie machte nur den Daumen hoch. Und ich sagte, den Moment halten wir jetzt fest, Mutti.
Ja.
Ja, und dann habe ich dieses Foto geschossen. Ne, mit Tasche auf dem Schoß und dem Daumen nach oben und mein Mann dahinter. Ja. Und ja, also dieses Foto ist so für uns auch, also für mich auch nochmal in Erinnerung geblieben.
Ja, so als Bestätigung auch, dass das Richtige zu
genau,
tun.
Genau, dieser
ja?
Ausdruck, ja, ne, den ja. sie da auch noch mal zeigte.
Ja.
Mit diesem nach oben gerichteten Daumen.
Ja.
Ne? Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Und war erst noch mal schwierig, wegen der Schwäche, allgemeinen Schwäche, überhaupt hochzukommen. Ne? Also die Stufen. Und das war für meinen Mann ganz klar, ich trage meine Mama auch. Und er hat sie nach oben getragen.
Mhm.
Ja, und dann kam erstmal der tiefste Seufzer, den ich je gehört habe.
Ja.
Von ihr. Also dieses so, oh, ja. Ich bin zu Hause.
Ich, ja, ich kann das nachvollziehen. Wir hatten auch in der Familie eine sehr enge Person, die wir begleitet haben. Ne? Und da war das dann andersherum im Grunde genommen, nicht der Seufzer zu Hause zu sein, sondern dieses auf die Palliativstation zu kommen. Und bis dahin noch gelaufen, tatsächlich so mit in meinem Arm und dann so anzukommen, sich aufs Bett zu setzen, einen tiefen Seufzer zu haben und zu sagen, so, jetzt fühle ich mich hier wohl. Da war eine andere Entscheidung und die wollte, da war es genauso, wollte es auf keinen Fall zu Hause, sie wollte auf keinen Fall die Kinder damit belasten, also eine ganz andere Ausrichtung.
Mhm.
Da war das ganz wichtig, auf der Palliativstation anzukommen. Und ich kann mich genau an das Bild jetzt noch erinnern, wenn du sagst, tiefer Seufzer, angekommen zu sein, da, wo man hin wollte.
Mhm.
Und dann zu sagen, so, jetzt bin ich aufgehoben hier. Das ja. erinnert mich sehr stark daran, weil das habe ich auch selbst so erlebt.
Ja, genau. Also das ist auch dieser Seufzer. Ich sage ja immer, so Stöhnen ist das Kotzen der Seele. Ne, also das ist so, das höre ich und das sehe ich und auch in meinen auf der Arbeit, ne, auch den Menschen, die dann wirklich zu uns kommen, die dann einmal tief durchatmen und seufzen.
Ja.
Ne, und weil, ne, du hast das gut beschrieben, dieses Ankommen. Ich komme jetzt an und hier darf ich sein und hier darf ich meinen Wünschen entsprechen. Und das ist so, was so prägnant dann auch ist und was auch, was ein richtig schönes Gefühl auch vermittelt, als Außenstehender
ja.
zu sehen, ich ermögliche es dir.
Ja.
Na, und du darfst das.
Ja. Und jetzt, ich weiß ja schon aus unserer Vorbesprechung, es stehen jetzt von der Erzählung, die du gerade so gemacht hast, ja so 3 Tage vor euch, ne, die ihr dann noch gemeinsam hattet. Wie war es denn jetzt, ich komme nochmal darauf zurück, was so die Ausstattung angeht. Das ist ja auch nicht so einfach, jemanden, der so schwach ist, nach Hause zu holen und in den normalen Frage des Bettes, wie kann ich die Person pflegen, also was für Unterstützung habe ich noch, um das auch besser handeln zu können. Das konntet ihr alles so schnell organisieren?
Nein, lässt sich nicht alles so schnell organisieren. Da ich aber vom Fach bin, ich wusste, was brauche ich jetzt? Ja. Ne, was hat jetzt Priorität, was die Pflegemittel angeht, Pflegehilfsmittel? Und da komme ich jetzt drauf zurück, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Die Menschen, die für mich dann plötzlich da waren und mir Kraft gegeben haben und mich unterstützt haben. Mhm. Sprich, da sind meine Kollegen gewesen von der Arbeit, die ja auch tagtäglich mit solchen Situationen der Begleitung zu tun haben, die ganz klar gesagt haben, Carina, wir kommen zu dir, wir helfen dir zu Hause, wenn es um die pflegerische Versorgung geht. Wir haben im Keller bei uns im Hospiz, wir haben noch Rollstühle und wir können dir einen Rollstuhl bringen oder auch einen Toilettenwagen quasi. Und ja, und egal was du brauchst, auch wenn es nicht funktionieren sollte, können wir dir anbieten, unser 11. Bett. Bei uns im Hospiz ist das 11. Bett das sogenannte Notbett. Also das ist immer vorbehalten für die Angehörigen, die halt auch mal über Nacht dann bleiben wollen. Das ist so unser 11. Bett im Hospiz.
Ja.
Aber auch für den Notfall.
Eine Akutsituation,
genau.
Was auf euch zukommt aus dem Krankenhaus, aus einer anderen Familie, so für jeden.
Genau, also wir haben für uns das so entschieden, dass wir dann auch dieses 11. Bett tatsächlich belegen, wenn Notfälle da sind. Und mir das Gefühl, meine Kollegen und mein Chef auch,
ja,
und mir das Gefühl zu geben, pass auf, du kannst dich auch fallen lassen. Wir sind da und fangen dich auf. Das hat mich dann auch noch mal gepusht, muss ich sagen.
Ja.
Ich war mir im Klaren, dass ich das schaffen wollte zu Hause.
Ja.
Aber ich hatte immer den Rückhalt zu sagen, wenn es gar nicht geht,
ja,
dann darf ich zurückgreifen auf meine Arbeitsstätte, auf meine Kollegen. Ne? Und ja, also das hat mich nochmal gepusht. Aber nichtsdestotrotz war ich mir schon im Klaren, dass ich das mit ihr zu Hause schaffen wollte, weil sie ja ganz klar ihren Wunsch geäußert hat.
Ja, und man muss sagen, deine Schwiegermutter war ja auch noch bei vollem Verstand. Also sie war ja ganz, ganz klar bis zum Schluss, ne? Und hat also mit euch Entscheidungen auch getroffen und konnte auch mit euch kommunizieren darüber, ne, was sie wollte.
Genau.
Ja, und ja, wie ist das jetzt in diesen 3 Tagen? Das hat ja auch was mit eurem Familienleben gemacht. Du hast gerade schon deine 3 Kinder angesprochen. Wie sind die denn in diesen letzten Tagen damit umgegangen, mit dem, dass die Oma jetzt zu Hause war?
Ja, also die Kinder hatte ich ja schon im Vorfeld auch mit ins Krankenhaus genommen, ne? Also die haben ja mit die Oma begleitet, ne? Und die haben ja gesehen, der Oma geht's nicht gut. Das konnte man ja auch gar nicht verstecken.
Ja.
Ne? Und das sind wir ja auch überhaupt nicht Freund von, weil wir reden ja offen, ja, darüber. Also meine Kinder wissen, was mein Beruf ist und ja, und sind damit groß geworden. Ne? Auch im Hospiz quasi mit groß geworden. Ne? Meine Mittlere und der Kleinste, die Sarah damals noch im Krankenhaus und dann nachher im Hospiz. Also ich habe die auch immer, so wie es ging, dann auch mal mit zur Arbeit genommen, wenn ich nur zu einer Tasse Kaffee dahin gefahren bin, also außerhalb meiner Arbeitszeit, um auch dieses Gefühl zu geben, da passiert nichts Schlimmes und das gehört zum Leben dazu. Also so sind meine Kinder, haben Markus und ich, also mein Mann und ich, unsere Kinder auch erzogen, ne? Dass der Tod genauso mit zum Leben gehört und das Kranksein und das ganz wichtig ist, für Menschen da zu sein.
Mhm.
Und ja, und somit kam Oma dann nach Hause und war natürlich auch visuell ganz anders anzusehen, was die Kinder natürlich auch beschäftigt hat, weil die kannten die Oma ja auch nur als starke Persönlichkeit, als starke Frau, ne, die jeden Morgen mit ihrer Hackenkarre nach Schmachtendorf gelaufen ist, um Einkäufe zu tätigen. Und ja, das war aber jetzt alles anders. Ne? Und Oma war auch schwach gewesen, auch was die Sprache anbelangt. Also sie war nicht mehr so redegewandt. Ne? Sie war, überlegte sich sehr gut ihre Worte, nur ihre allgemeine Schwäche hat ihr die Kraft genommen, ganz lange Unterhaltung zu führen, wofür auch meine Schwiegermutter bekannt war, muss ich sagen. Also jeden Grashalm, den sie draußen gesehen hat, hat sie in Geschichten gepackt. Ne? Also, und das war auch nochmal so zu sehen, also der ganze Mensch hat sich verändert. Ne? Und
wie hast du sie denn in der Zeit, ich sag mal, zum einen ja auch begleitet in der Begleitung der Oma und auch vielleicht geschützt? Vielleicht gab es auch Momente, wo du gesagt hast, so jetzt müssen wir unsere Kinder auch ein Stück weit schützen davor. Oder gab es die gar nicht, die Momente?
Nee, die Momente gab es tatsächlich nicht. Also die Ruhe ja, ne? Also weil, wie gesagt, kennen meine Kinder das, damit auch umzugehen. Die wissen, was braucht die Oma denn jetzt? Ne, also die konnten das tatsächlich wirklich schon gut einschätzen, muss ich sagen. Weil die aber auch so eng im Verhältnis schon vorher mit ihr waren, muss man sagen. Also wir haben eine sehr intensive, enge, schöne Zeit zusammen erlebt.
Und gab es denn Momente, in denen oder einen Moment, an dem du dich auch gefragt hast, ob es wirklich das Richtige ist, dass ihr sie wirklich nach Hause geholt habt?
Ja, ich merkte immer mehr, Jasmin, dass ich so an meine Grenze kam. Ich habe meine Grenze bis dato gar nicht abgesteckt gehabt. Ich habe gesagt, ich gehe noch weiter, ich schaffe das, ich gehe über den Tellerrand hinaus. Und ich merkte aber, wie der Abgrund immer näher kam. Ne, wenn man sich das so vorstellen kann, man funktioniert und man möchte dem Wunsch entsprechen und was passiert denn da mit mir gerade? Ne, wenn ich dann den Moment so der Ruhe dann habe, wo ich alleine bin, wie ich dann auch tatsächlich weinen musste, weil ich gezweifelt habe, schaffe ich das?
Aber schon auch der Wunsch da war, weiterzugehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und was hat dich dann stark gemacht? Weil es gibt ja, du hast ja gesehen, du hast ja gesagt, du hattest ein Netzwerk auch von Unterstützung. Was hat dir dann letztlich so diese Kraft gegeben, auch so wirklich weiterzumachen? Und waren es vielleicht auch deine Kinder zu sehen? Das stelle ich mir auch manchmal so vor, wenn du siehst, wie stark deine Kinder sind. Hat man da so als Mutter auch den Eindruck, so ich darf jetzt auch gar nicht schwächeln? Ne? Weil ich muss ja die Familie so auch mitnehmen in dieser Situation.
Also mir hat meine Kraft habe ich gezogen aus meiner Familie tatsächlich. Also mein Mann, der das also phänomenal mitgetragen hat, der, also wir sind jetzt schon 30 Jahre zusammen. Also der kennt mich besser als jeder andere Mensch, sage ich mal. Ja. Und der hat das phänomenal wirklich mitgetragen. Jeden Moment, ne? Seine Mama zu Hause zu haben, der hat das genossen. Ne, ihr das nochmal mitzugeben und und die Kinder auch. Also wir waren in dem Moment, wir waren geschützt für uns in unserer Burg, sag ich immer. So habe ich das so beschrieben. Unser Zuhause, weil ich konnte entscheiden, mache ich die Türe auf oder mache ich die Türe nicht auf? Nehme ich das Telefonat an oder nehme ich es nicht an? Ne, und auch meine Schwiegermutter, die war ja, wie gesagt, bis wirklich zum letzten Atemzug, sage ich mal, war sie selbstbestimmt. Und erstmal haben wir die Zeit für uns gehabt. Und erstmal war mir wichtig, wir müssen uns finden. Wir müssen gucken, was passiert hier jetzt gerade. Ne, du möchtest hier zu Hause sterben, du wirst hier zu Hause sterben dürfen. Was macht das mit uns?
Das hört sich für mich auch an, wenn ich kurz und da einhaken darf, dass du, du hast ja eine sehr tragische Zeit auch beschrieben. Man hat ja doch noch ein Gefühl kriegen können, wie schwer das war für euch. Aber wenn du das jetzt so erzählst, ist es ja auch eine ganz schöne Zeit noch gewesen, die ihr, also es hört sich für mich so an, dass ihr doch eine sehr intensive, schöne Zeit noch miteinander haben konntet.
Also sehr kontrovers, muss ich sagen, ist so dieses, die Nachwirkung der Chemo. Das war ein enormer Pflegeaufwand. Ne, also sie blutete fast aus allen Körperöffnungen, muss man wirklich sagen. Sie ließ alles unter sich, bei vollem Bewusstsein. Und ich war da, ne, und das war nicht nur einmal in der Nacht, das war in der Nacht auch mehrfach, wo sie unter sich ließ und sie war immer sehr sauber und sehr auf sich bedacht. Ne, und für mich war klar, ich lasse sie nicht eine Minute im Nassen liegen. Und und da war eine Nacht, die wir hatten, die wirklich, wo ich echt verzweifelt bin.
Hast du denn, ich sag mal, auch Hilfe? Das kommt mir jetzt gerade noch der Gedanke, du hast von Kollegen und Kolleginnen gesprochen, aber gab es sicherlich auch einen Mediziner, der das mit begleitet hat, der auch mal gucken gekommen ist und sich und euch da unterstützt hat?
Ja, also ich habe den Dr. Edges kontaktiert. Ja, den Dr. Edges kenne ich halt schon auch lange aus der Hospizarbeit. Und das war so für mich meine Vertrauensperson, wo ich gesagt habe, ich kann auf den zählen. Und den habe ich kontaktiert und ich habe ihm davon erzählt, von der Situation, in der ich jetzt stecke und ja, ich brauche Hilfe. Und und der war da.
Ja.
Ne, der hat auch nochmal mir Mut zugesprochen, weil auch bei ihm durfte ich mal Zweifel äußern. Schaffe ich das? Ne, weil diese Symptomkontrolle, schaffe ich das zu kontrollieren mit dieser Diagnosestellung? Und der hat mir Mut zugesprochen. Der hat gesagt, Schwester Carina, Sie schaffen das. Ja. Wenn es einer schafft, Sie schaffen das. Und ja, der hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, ne, aber halt was diese Symptomkontrolle angeht. Die Medikamente, die beschaffen werden müssen, ne, da hat er für gesorgt mit Rezepten. Also das war ein ganz, ganz schneller Ablauf auch. Also ich brauchte gar nicht lange warten auf Hilfe, sondern ich hatte Hilfe sofort. Und der kam auch zu uns nach Hause und und hat mir Mut zugesprochen und hat mir letztendlich alles an die Hand gegeben, was ich brauchte, um die Symptome zu kontrollieren, die bei der schweren Erkrankung halt auftreten.
Ist aber auch Palliativmediziner.
Er ist Palliativmediziner, genau. Hat ja auch das SAPV in Oberhausen, das Netzwerk mit aufgebaut und ist da natürlich auch ganz lange schon in der Materie, Palliativbegleitung.
Also auch da muss man ja sagen, vielleicht im Hinblick auch auf andere Angehörige, ne, die also sowas, die auch einen Angehörigen zu Hause begleiten wollen, auch nochmal ganz wichtig, dass man da eben auch den entsprechenden Kontakt hat, auch den richtigen Palliativmediziner, der das mit begleitet, der ja eben auch in solchen Situationen nach Hause kommt und auch ja die richtigen Entscheidungen treffen kann,
ja,
und Unterstützung anbietet.
Genau, und auch das, also Oberhausen hat da jetzt, wir hier in Oberhausen sind da echt wirklich gut aufgestellt,
ja,
mit den Jahren, ne, was da aufgebaut wurde an Palliativnetzwerk mit den Palliativmedizinern, die und die Kollegen, die da halt auch arbeiten, die Pflegekräfte, ne, sind alles Fachkräfte für Palliativmedizin. Und da muss ich sagen, da müssen ganz viele Menschen gar nicht diese Sorge tragen, weil es gibt mittlerweile diese Unterstützung,
ja,
und die Hilfen, die dann geboten werden. Ne, man muss halt nur so mal so ein bisschen, so ein Stück weit das mehr publik machen. Ne, weil viele wissen das vielleicht noch gar nicht, dass wir so gut aufgestellt sind.
Ja, das bringt mich auch noch an einen anderen Punkt, denn wenn man das mal allgemein betrachtet, auch rein statistisch, ist es ja so, dass eben ja die meisten Menschen versterben im Altenheim oder in einer auf einer ja Palliativstation oder im Krankenhaus grundsätzlich. Ne? Es hat sich ja einfach in der Zeit auch vieles gewandelt. Ne? Sterben ist nicht mehr Teil, kann man sagen, Teil des Familienlebens. Ne? Geht man ein paar Jahrzehnte zurück, dann sind Menschen einfach auch zu Hause begleitet worden und zu Hause verstorben. Und das, was du erzählst, die Geschichte, dass man es schaffen kann und dass man eben diese ganze Unterstützung auch hat, es macht ja auch durchaus ja ein Stück weit Mut für diejenigen, die auch mit dem Gedanken spielen und vielleicht nicht so genau wissen, wie gehe ich damit um, wie sehr ist es eine Belastung für mich. Also Belastung, muss man sagen, die kann man nicht von der Hand weisen. Es ist schon eine enorme Belastung, wenn man deine Geschichte so hört, was das mit einem macht. Mental, körperlich, auch mit der Familie. Aber es gibt Möglichkeiten.
Genau, es gibt Hilfen und es gibt Möglichkeiten. Und ich sag mir auch immer, Trauer darf man nicht teilen, aber Trost schon. Ne, also das ist so, das ist für mich so prägnant, die Weisheit, sag ich mal. Und ja, die Trauer, die bleibt für jeden alleine. Ne, aber den Trost, den kann man von anderen Menschen mit erfahren. Und den darf man auch anderen Menschen weitergeben. Ne, und ja, damals als Schwiegermutter dann, wie gesagt, bei uns ja, nach dieser einen Nacht, die so wirklich schlimm war, wirklich schlimm. Und ich habe nur gehofft, bitte, bitte lass die Nacht jetzt vorbeigehen. Und dann kam der Tag und es war auch der Tag nicht schön gewesen, ne? Was der pflegerische Aufwand anging und was halt auch die Symptome anging, die halt auch immer heftiger wurden, weil dann setzte der Schmerz ein und ja, und wir mussten gucken, jetzt müssen wir Gas geben. Wir wissen jetzt so, es geht aufs Letzte zu und das hat sie auch nochmal klar kommunizieren können. Na, sagt sie, ich merke das, es kommt immer näher. Ne? Und ja, und dann ging es nochmal daran, boah, was ist denn nochmal ganz wichtig für uns? Ja. Und dann kamen solche Fragen, auch von den Kindern, muss ich sagen. Also meiner ältesten Tochter zum Beispiel war es enorm wichtig, noch das Erbsensuppenrezept von der Oma zu bekommen. Weil sie wusste, wenn ich es jetzt nicht kriege, bekomme ich es nie wieder. Und da erinnere ich mich an dem Tag, als wir, die Nacht war vorbei, meine Schwiegermutter war schmerzfrei und sie war wach, sie war kognitiv völlig orientiert und im stabilen Zustand und lag in ihrem Bett, in ihrem sauberen Bett und war quasi gut gepflegt.
Ja.
Und hatte einen Wohlfühlmoment. Und ich weiß es noch, dass die drei Kinder, mein Mann und ich, bei ihr auf dem Bett saßen. Die Kinder verteilt, wie das so ist. Und wir saßen da in diesem Raum für uns. Und ja, und dann kam das Erbsensuppenrezept. Meine Tochter, die hat tatsächlich ganz gezielt die Oma danach gefragt, stand da mit Block und Stift und hat gesagt, so Oma, jetzt, ne, das brauche ich. Und dann hat die Oma das Erbsensuppenrezept frei nach Schnauze, wie sie es immer so macht, dann versucht halt in Worte zu fassen, als Rezept fähig ihr mitzugeben. Hat sie geschafft. Dann kamen noch ganz andere Fragen. So, Mutti, was möchtest du denn anziehen auf deine letzte Reise? Und ja, also auf jeden Fall gemütlich, sagt sie. Und ich möchte die Strickjacke, die du mir gekauft hast. Es war jetzt so, in der Krankheitsphase hatte ich ihr Nachthemden nochmal gekauft und eine neue Strickjacke. Und ja, und das war so voll ihrem Geschmack entsprechend. War für mich auch nochmal so ein Lob. Ich wusste, dass sie das sagt, um mir auch nochmal das Gefühl zu geben, du hast alles richtig gemacht, Mädchen. Du hast alles richtig gemacht. Und ja, ich war gerührt. Und die Strickjacke bekommst du.
Das sind ganz weltliche Fragen auch oder Gespräche, ne, die ihr da so miteinander geführt habt.
Total. Und immer mit dem Hintergrund, so, das wird das letzte Gespräch sein, was wir in dieser Konstellation führen können. Ne? Und ja, und so kam es dann auch tatsächlich. Mhm. Ne? War ein Tag dazwischen und dann war das so für sie. Ich sag das heute, das war nochmal so der letzte Abschied, den sie da genommen hatte. Ja, und am nächsten Tag ist sie dann auch in der Nacht verstorben. Zu Hause und auch da war halt mein Mann an ihrer Seite und zuvor ich, weil ich beschlossen hatte, neben ihr zu schlafen und über sie zu wachen und ihr das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine. Und ja, ich lag dann neben ihr und wir hatten dann auch nochmal unseren Moment. Und sie hat da auch noch mal ihren Dank ausgesprochen für all das. Ja, den Dank ausgesprochen und einfach nur meine Hand genommen und da noch mal gedrückt, die Hand. Das war richtig schön. Und sich damit noch mal bedankt bei mir für all das, was wir ihr ermöglicht haben. Na, und mir war es wichtig in dem Moment dann nochmal, weil ich wusste jetzt, die Atmung verändert sich ja dann auch, ne? So in der Sterbephase und ja, und da war mir dann nochmal ganz wichtig, ich habe es angenommen, diesen Dank, ja. Ich habe ihr den wiedergeben können und mir war dann nochmal ganz wichtig, meinem Mann die Möglichkeit zu geben. Und ich habe dann in der Nacht dann den Markus auch gerufen und er kam dann auch und ja, und er sah und wusste,
dass es zu Ende geht.
Genau, ja. Und da habe ich mich dann zurückgezogen. Und das dann auch noch mal zu sehen, wie eng die beiden dann auch waren. Und wie er ihr dann noch mal sagte, ich liebe dich, Mama. Und sie dann auch tatsächlich noch wirklich hörbar sagte, ich dich auch.
Also nochmal so die letzten Kräfte zu mobilisieren.
Genau, das war ihre letzte Kraft, die sie aufbrachte. Und ich habe mich aber, wie gesagt, zurückgezogen und war nur in dieser Beobachterrolle. Und das war für mich so schön.
Ja, also wenn du das so beschreibst, ne, so ja, unerträglich, du auch die Momente erlebt hast, diese letzten Tage. Aber wenn ich dich so höre, es ist tatsächlich auch so viel, was es dir gegeben hat, auch nochmal in der Begleitung, ne? Also auch der Familie gegeben hat. Wie schön diese Momente dann hinzu auch waren.
Also ich erinnere mich wirklich nur an die schönen Momente. Ja. Und ich bin so dankbar meiner Schwiegermutter für diese Entscheidung, die sie getroffen hat, dass wir die mittragen durften. Die Erfahrung, wirklich auch mal an seine eigene Grenze zu geraten. Die hat sie mir geschenkt und die hat mich auch geprägt. Die hat uns als Familie geprägt, ne? Und die Kinder auch. Also die haben ja keine Angst vor dem Tod, ne? Die haben ja, die haben das auch als sehr positiv empfunden, diese Zeit. Ne, die ihnen dann auch nochmal geschenkt wurden. Und wir mussten ja auch gucken, so wie geht's dann nach dem Tod weiter mit der Wohnung und mit dem Gefühl, die Oma ist jetzt aber nicht mehr da. Und wir waren uns alle einig, wir haben alle Zeit der Welt, wir schaffen das. Ne, wir haben uns lange Zeit gelassen mit dem Ausräumen des Schrankes, der Kleidung. Na, also wenn jeder mal so in der Situation weiß, was alles danach noch auf einen so zukommt. Ja, und wir haben uns die Zeit einfach genommen. Also ich habe die Tür aufgelassen jeden Tag. Ich habe Spielzeug ins Esszimmer gestellt. Ich habe mich oft am Tag mit meinen Kindern dort aufgehalten. Ne, und einfach den Kindern nur beim Spielen zugeschaut, damit sie auch nicht die Angst hatten, so, da ist Oma gestorben. In dem Zimmer und in dem Bett und das Bett war noch da und das war Omas Wohnung und es roch auch noch nach Oma und, ne, also das sind alles so Dinge, die mussten, die brauchten wir. Die brauchten wir zur Verarbeitung, dass da jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen ist.
Ja, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ne? Sozusagen das Zimmer, in dem ja dieser ganz enge Mensch, ne, zu dem ich so eine ganz enge Bindung hatte, in dem die Oma gestorben ist, dass das nicht immer nur damit assoziiert wird, sondern auch mit den vielen positiven Geschichten, dass es eben die Wohnung der Oma war.
Ja.
Ne, mit all den positiven Erinnerungen. Ist auch nochmal ein schöner, sehr schön, wie du das beschreibst, dass du mit den Kindern da wirklich zum Spielen reingegangen bist, auch um das so als Teil eures Hauses auch.
Um auch einfach die Angst zu nehmen, ne? Die Angst zu nehmen, weil ja auch die Kinder die Oma noch gesehen haben im Totenzustand. Ne? Weil in der Nacht ist sie verstorben. Mein Mann und ich haben sie versorgt. Also ich kenne halt dieses Ritual bei uns aus dem stationären Hospiz, nochmal die letzte Waschung, nochmal das Eincremen, das Wohlriechen, das Ankleiden der Reisekleidung, so wie wir da zu sagen. Und das hat mein Mann mit mir zusammen in der Nacht auch gemacht. Also er hatte, war auch eine Grenzerfahrung für ihn. Und aber auch im Nachhinein, wenn wir darüber sprechen, mit positiver Erinnerung. Das war halt unser Moment so mit ihr nochmal. Und dann lag sie da in ihrem Bett mit ihrer Strickjacke, die sie anbekommen hat. Und sie lag da total friedlich. Also das war kein schrecklicher Anblick gewesen einer verstorbenen Person, sondern das war meine Schwiegermama. Das war seine Mama und das war die Oma der Kinder. Und am nächsten Morgen sind die Kinder dann von uns auch informiert worden darüber, dass Oma heute Nacht verstorben ist und ja, und Oma noch da ist. Und wir haben das den Kindern freigestellt, ob sie die Oma noch mal sehen möchten. Und das war überhaupt keine Überlegung bei den Kindern. Ja klar, wir gehen zur Oma. Und wir sind zur Oma gegangen und ja, und Elia, mein Kleinster, der war damals 3, der hat die Hand berührt. Na, also Kinder trauern ja auch noch mal ganz anders. Na, und ja, und die hatten keine Angst. Er hat die Hand berührt und hat nur gesagt, die ist ja kalt. Ja, na, und hat dann ein gemaltes Bild, von sich gemaltes Bild geholt und hat das neben den Kopf der Oma gelegt aufs Bett. Und ja, und keins der Kinder hatte Berührungsängste. Und aber dann war auch gut.
Ja.
Na, also wir haben es dann nicht weiter noch auf Biegen und Brechen und wir müssen dies und wir müssen das. Nein, wir mussten gar nicht. Jeder hat dann für sich entschieden, so, mir hat das gereicht, dann ist gut. Und dann sind die Kinder auch nicht mehr zu ihr. Und ja, und dann kam halt noch die Familie, die sie ja auch informiert wurde und die dann der Bruder aus Köln, der noch kommen wollte, aber ich schaffe das erst abends, ne, ist das in Ordnung? Und ja, wir lassen sie hier bei uns. Ne, mach in Ruhe, du kannst, du hast die Zeit, dann heute Abend zu kommen aus Köln. Und ja, und so haben wir es auch gemacht. Also wir haben nochmal der ganzen Familie die Möglichkeit gegeben, da auch nochmal Abschied zu nehmen. Ja, bis der Bestatter dann halt beauftragt wurde, jetzt dürfen sie kommen. Ja. Und der kam dann abends, nachdem alle da waren, die da sein wollten, und hat dann die Schwiegermutter abgeholt. Das war ein Moment, wo ich die Kinder geschützt habe, weil ich wusste, die hatten sich ja am Morgen verabschiedet von der Oma. Und dieser Moment, wenn der Bestatter kommt und durch die räumlichen Begebenheiten es nicht möglich war, mit einem Sarg zu kommen, sondern mit einem Leichensack die Mutti abzuholen, da habe ich meine Kinder geschützt. Ne, da habe ich gesagt, okay, das müssen die jetzt nicht mit ansehen. Da müssen die nicht gucken. Das ist völlig in Ordnung. Und somit waren die 3 Tage dann vorübergegangen, die uns sehr geprägt haben.
Was würdest du sagen, hast du nochmal neue Werte für dich mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, also das hat ja, jetzt liegt das jetzt auch 2016, ist Schwiegermutter verstorben. Da liegt ja jetzt auch schon lange Zeit wieder zwischen. Und trotzdem ist die Situation, die wir erleben durften zu Hause, so prägnant, dass das quasi, als wenn es gestern gewesen wäre, wenn wir darüber sprechen oder wenn wir intensiv darüber nachdenken. Wobei ich immer sagen muss, alles im Positiven. Ich habe nichts, nicht ein Funken negativ Gefühl dabei, wenn ich daran zurückdenke, dass ich ihr den Wunsch ermöglicht habe mit meinem Mann zusammen. Und das hat mich sehr geprägt und ich gebe das auch gerne weiter an Angehörige, wenn wir ins Gespräch kommen auf der Arbeit. ne, wo man dann auch wirklich die Zweifel sieht und die Not und die Traurigkeit, wenn die Menschen zu uns gebracht werden, ne, und Angehörige, Zugehörige dabei sind, und die dann auch ganz bitterlich weinen oder erstarrt sind, so dieses Gefühl haben, ich gebe den jetzt hier ab bei ihnen. Und dann komme ich und spreche den Mut zu und sage, das ist total in Ordnung. Das ist genau die richtige Entscheidung, die Sie getroffen haben, die der Mensch getroffen hat, der sich dazu entschieden hat, hier bei uns leben zu dürfen, bis zu seinem Versterben. Und dann sage ich immer den Menschen, jetzt dürfen Sie die Zeit haben, sich zurückzulehnen und die Zeit, den Moment des Daseins zu genießen. Weil Sie brauchen sich nicht um die Wäsche kümmern. Sie brauchen sich nicht um die Pflegehilfsmittel zu kümmern. Sie brauchen sich nicht um die pflegerische Versorgung an sich zu kümmern, die zu Hause zu bewerkstelligen wäre. Sie müssen sich keine Gedanken machen, wie, was macht das jetzt mit meiner Familie? Ich muss doch arbeiten. Kriege ich eine AU? Kann ich die Zeit aufbringen? Die Kinder müssen zur Schule. Ich muss für die Kinder Essen kochen. Sie dürfen kommen mit ganz viel Zeit, weil wir da sind und ihnen das abnehmen. Ich weiß, was dahinter steckt, was alles zu Hause auf einen zukommt. Und das ist das, was mich geprägt hat. Ich weiß, was das bedeutet, jemanden zu Hause zu versorgen. Und ich weiß, dass das auch nicht jeder kann.
Ja, das hört sich auch ein Stück weit so an, dass dir das auch nochmal für deinen beruflichen Werdegang nochmal sehr viel mehr Verständnis auch dafür gegeben hat, dass Menschen dann auch Angehörige, dass die ins Hospiz gebracht werden eventuell oder natürlich mit Einverständnis der zu pflegenden Person, aber dass die auf gar keinen Fall das Gefühl haben müssen, dass sie da versagt haben.
Genau, das ist wichtig, ne? Und das ist auch so ein Stück weit die Botschaft, die ich damit geben möchte, ne? Das ist kein Versagen, wenn man sagt, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Ist das kein Versagen? Ne? Das ist einfach eine Stärke, die man dann auch aufbringt. Und mir ist das wichtig, die Menschen dann auch zu stärken, bei ihrer Entscheidung, jegliche Entscheidung. Na, und da ist mir das auch auf der Arbeit ganz wichtig zu sagen, so, ich bin das Angebot und Sie entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen möchten oder nicht. Sie bestimmen. Das ist wichtig. Und na, ich finde das auch wichtig, die Angehörigen da auch nochmal zu sensibilisieren, zu sagen so, das sind Entscheidungen, die jeder Mensch doch für sich alleine treffen möchte und doch auch darf, oder nicht?
Ja, absolut. Man steckt ja auch in dem Gespräch heute drin, dass du auch auf der anderen Seite Mut zusprechen kannst mit deiner Geschichte, finde ich. Dass wenn sich Menschen das zutrauen, das wirklich möchten, dass es da auch einen guten Weg gibt mit den entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten, das auch zu Hause zu leisten. Mit all auch den schönen Geschichten, die du heute trotz der tragischen, ja, doch sehr, sehr schweren Situation für eine Familie trotzdem daraus schöpfen können.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall einmal die Hilfeangebote, die es gibt und sich wirklich eingestehen, nicht schwach zu sein, sondern auch mal über die Grenze hinauszugehen und die Stärke zu finden und zu sagen, ja, ich entspreche deinem Wunsch. Ja. Ne? Und es zu versuchen. Mhm. Ne? Und das war ja nochmal wichtig. Ich hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ich kann's nicht. Ne? Ich brauche das 11. Bett. Ich brauche Hilfe. Ich hatte die Möglichkeit. Aber ich habe gesagt, ich versuch's. Und ich hab's geschafft.
Ja, Carina, vielen Dank für diese ja sehr, sehr ergreifende Geschichte, sehr privat. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich da so geöffnet hast. Und sie hat uns also wirklich gezeigt, auch wie viel Liebe, Nähe und auch Respekt ja und auch Wertschätzung in der Begleitung eines Menschen steckt, auch in diesen 3 Tagen, die du erleben durftest, ne, mit deiner Schwiegermutter. Und wie wichtig auch diese Tage und auch diese Pflege zu Hause und dieses Ermöglichen dieses selbstbestimmten Wunsches deiner Schwiegermutter euch auch viele so gemeinsame schöne Momente nochmal geschenkt haben am Ende, trotz all der Herausforderungen, die du heute natürlich auch mit beschrieben hast. Dieses selbstbestimmte Handeln, ja, das ist in der Familie, das auch anzunehmen, auch das ist klar, fand ich heute sehr, sehr, ist mir sehr prägnant jetzt in Erinnerung auch rückblickend auf unser Gespräch, jetzt so am Ende, dass das zu respektieren, dass das eine ganz große auch Entscheidung ist. Sie hat tiefe Einblicke gegeben, die Geschichte, ne, in diesen gelebten Respekt vor der Entscheidung deiner Schwiegermutter. Und vielen Dank für deine Geschichte.
Vielen Dank, Jasmin, dass ich die Geschichte erzählen durfte. Also das ist ja auch nochmal so ein Rückblick für einen selbst und nochmal sehr tiefgehend und sehr emotional. Ja, und dann darf auch mal ein Tränchen fließen und man darf ja auch lachen über Situationen. Das sind alles, das gehört ja alles mit dazu. Und ich bin dankbar, dass ich dir das heute mal so in diesem Format hier erzählen durfte. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da dann für sich auch Kraft gewinnen raus aus dem, was ich zu erzählen hatte. Und vielen Dank, Jasmin.
Ja, ich habe zu danken.
Mit dem Podcast wollen wir auch Ihnen eine Stimme geben und Ihre Geschichte hören. Denn Geschichten bewegen. Bringen Fakten in den Kontext und können der Ausgangspunkt für Veränderung sein. Schreiben Sie uns auf Spotify oder auf der Website grenzfragen.com und bleiben Sie neugierig.